Anfang April 2018. Die Polizei wird zu einem Viertel gerufen, das bei vielen als sozialer Brennpunkt gilt. Die Einsatzkräfte kennen die Ecke, hier sind sie häufiger. Doch das, was die Beamtinnen und Beamten in der Badewanne einer Wohnung vorfinden, lässt sie erschaudern. Ein Mann, leblos, schwer gezeichnet von unglaublicher Gewalt. Er ist tot. Tatort diesmal Aurich. Ein Mord, kalt und brutal. Die Tat zieht Kreise. Doch warum wurde das Opfer so zugerichtet? Und wer hat ihm das angetan? Mein Name ist Julian Reusch und ihr hört Tatort Nordwesten, den True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus Norddeutschland. Und heute spreche ich mit Eike Sebastian Ruhr, Ostfriesland Reporter der Nordwestzeitung, über die Hintergründe dieser Tat. Moin Eike, schön, dass du mal wieder da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein.
Bevor wir jetzt richtig in den Fall starten, möchte ich euch noch den Werbepartner dieser Podcast-Folge vorstellen. Es sind die Weser-Ems-Hallen Oldenburg. Ob in der Nacht oder am Tag, in den Weser-Ems-Hallen finden bis zu 300 Events jährlich statt. Ob mittendrin oder hinter den Kulissen, bewirb dich jetzt und gestalte mit einem starken Team die Events von morgen. Alle Informationen dazu unter jobs.weser-ems-hallen.de. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. So Eike, aber jetzt starten wir in unseren Fall. Und lass uns auch direkt mal auf den 6. April 2018 springen. Denn dann bekommt die Polizei einen ganz ungewöhnlichen Hinweis. Was ist da passiert?
Genau, also bei der Polizei hat sich eine Frau gemeldet, der ein Foto zugeschickt wurde. Es handelt sich um die Polizei Norden und um eine Person aus dem Norden. Die hat nämlich ein Foto bekommen von einem Toten. Und ja, dann ermittelt die Polizei natürlich und fragt, woher haben Sie das Foto? Kennen Sie den Absender? Den kennt sie. Und so führen die Ermittlungen schnell in Richtung Dwarsglupe in Aurich.
Genau, über die Dwarsglupe sprechen wir gleich auch nochmal. Wir hatten es schon mal am Anfang kurz gehört. Es ist ein, ja, sehr schwieriges Pflaster dort, aber alle Hintergründe machen wir gleich. Sie fahren dann dahin, die Beamtinnen und Beamten. Wissen Sie denn schon genau, wo Sie hin müssen oder was passiert dann auch vor Ort?
Genau, also ganz sicher sind Sie nicht. Die haben eine ungefähre Idee in einer Hausanschrift und landen tatsächlich erstmal bei einer Frau in einem Mehrparteienhaus und die reagiert überhaupt nicht auf die polizeiliche Ansprache, auf Klingeln nicht und so weiter. Und sie treten die Tür ein, weil eben natürlich dann potenziell Gefahrenverzug ist.
Absolut.
Möglicherweise ein Toter oder vielleicht lebt die Person noch auf dem Foto und so weiter. Und die Frau ist schwerst betrunken, kriegt gar nicht mit, dass die Polizei überhaupt einbricht, quasi einbricht bei ihr in der Wohnung. Und wird erst richtig wach durch das Rütteln an der Person und die Ansprache dann im Schlafzimmer der Frau. Ja, dann stellt sich schnell raus, dass die Person auf dem Foto in dieser Wohnung nicht vorzufinden ist. Aber die Frau gibt dann ja mehr oder minder deutlich an, dass es sich wohl um ihren Nachbarn handelt und der eine Wohnung oben drüber wohnt.
Dann der ganze Zug bewegt sich dann einmal in die Etage nach oben.
Genau, und dort wird wieder die Wohnung aufgebrochen und diesmal finden die Polizisten dann auch den Leichnam. Ja, schwerst zugerichtete Person, 62-Jähriger, gehbehindert und saß im Rollstuhl. Und das Bild, was sich den Beamten bietet, muss echt wirklich grausam gewesen sein.
Genau, er lag dann auch in der Badewanne. Dort wurde er gefunden, ansonsten niemand in der Wohnung.
Genau.
Du kannst vielleicht mal erzählen, welche Verletzungen auch an ihm dann noch festgestellt worden sind.
Also im Zuge der Obduktion hat sich ergeben, dass 21 Knochenbrüche vorlagen. Das ist ein Schadensbild, das hat ein Rechtsmediziner vor Gericht angegeben. Das ist ein Schadensbild, das zeigt sich sonst, wenn Personen von einem Auto mit 50 km/h erfasst werden.
Ja, Wahnsinn, ja.
Also gigantische Verletzungen, schwerste innere Verletzungen, schwerste äußere Verletzungen, also gigantisch, übelst zugerichtet. Aber das ist gar nicht mal das Allerschlimmste daran, sondern es ist auch so, dass offenbar auf die Person, also den leblosen Körper, uriniert wurde. Und er hatte auch Katzenstreu im Mund. Mhm. Es muss sich um eine Art Folter gehandelt haben. Ich greife da mal ein bisschen vor. Im Zuge des Prozesses, auf den wir noch zu sprechen kommen, zeigt sich auch, dass es tatsächlich um eine Art Folter gegangen ist.
Das muss eine unglaublich schmerzhafte und schreckliche Zeit gewesen sein, kurz bevor gestorben
ist. Absolut, kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Und das ist, glaube ich, auch mit der grausamste Vorfall, also der gewaltsamste Tod, den es in Ostfriesland seit vielen Jahren gegeben hat.
Genau. Definitiv. Es hieß dann auch, glaube ich, noch im Obduktionsbegriff später, dass sich teilweise die Haut von den Knochen abgetrennt hätte. Also das muss wirklich eine unglaubliche Gewalt und so eine Spirale gewesen sein, dass der über mehrere Stunden da zugerichtet worden sein muss.
Ganz interessant ist in dem Zusammenhang, wenn man das hört, dann kommt man natürlich schnell zu dem Gedanken oder zu dem Schluss, der muss ja an den Verletzungen gestorben sein. Das ist allerdings nicht der Fall, der ist ertrunken. Also der wurde offenbar in einer gefüllten Badewanne deponiert, weil er ja selber niemals mehr in der Lage war. Der war ja ziemlich schnell dann nicht mehr ansprechbar und bewusstlos. Und dann hat aber der Gewaltexzess nicht aufgehört. Also auch als er nicht mehr reagiert hat, muss noch weiter auf ihn eingeprügelt worden sein. Und letztlich haben dich diese Verletzungen zum Tod geführt. Die hätten allerdings unbehandelt auch zum Tod geführt. sondern er ist ertrunken. Und ja, da kommen wir aber ja gleich nochmal genauer drauf.
Aber es war ja erstmal so, er war allein in der Wohnung, trotzdem dann sofort ist ja für jeden klar, hier ist wirklich ein großes Gewaltverbrechen passiert, obwohl ja immer noch nicht klar war, war das jetzt Mord, Totschlag, irgendwelche Körperverletzungen mit Todesfolge, es waren ja noch mehrere Optionen da, auch wenn man klar ist, irgendwas ganz Schlimmes ist passiert.
Absolut.
Wie ist es denn dann, was haben die Beamten dann gemacht, wie ist es dann weitergegangen, als sie diese Szene vorgefunden haben?
Also es ist so, dass die Beamten im Laufe der Ermittlungen dann natürlich erstmal einen Notarzt gerufen haben, der den Tod festgestellt hat, dann wurde die Leiche dann irgendwann abtransportiert, etc. pp., Spurensicherung und so weiter. Dann haben sich die Ermittler allerdings auch an die Wohnung unten drunter erinnert und haben, als sie da reingegangen sind, festgestellt, dass es nass war im Flur. Und nass im Flur spricht ja irgendwie Wasser, ist irgendwie eine Tote in der Badewanne, da sind so ein bisschen die Alarmglocken angegangen, kann man so sagen, glaube ich. Oder da haben potenzieller Zusammenhang wurde dort gesehen. Und die Beamten sind wieder zurück in die Wohnung der Frau und haben sie dann nochmal etwas ausführlicher zur Rede gestellt, unter anderem dann auch die Personalien aufgenommen, weil das ja eine sehr dynamische Situation war zum Anfang, weil sie ja nicht wussten, was ist jetzt hier los? Lebt da noch jemand? Kann man dem noch helfen oder nicht? Genau, im Zuge dieser Aufnahme der Daten der Frau ist sie wohl an den Rucksack gegangen und hat einen zerbrochenen Baseballschläger rausgeholt, der erstmal per se in dem Gesamtzusammenhang den Beamten komisch vorkam und die Frau, die ja wirklich dann quasi gerade wach geworden war, durchaus noch erheblich betrunken war, hat dann angegeben, dass sie in einem Selbstverteidigungskurs diesen Baseballschläger verwendet. Das kam den Beamten allerdings etwas spanisch vor und das haben die ihr nicht so richtig abgekauft. Aber Beweise gab es zu dem Zeitpunkt ja noch keine. Genau, aber sie haben eben diesen Gedanken an den Baseballschläger und diese etwas skurrile Situation eben nicht verworfen und das spielt im weiteren Ermittlungsverlauf durchaus nochmal eine große Rolle. Ja, haben dann allerdings, wie gesagt, die Daten der Dame erst einmal erfasst und dann natürlich versucht, weiter zu ermitteln und vor allem auch den Absender des Fotos, was ja letztlich überhaupt nach Aurich geführt hat, ausfindig zu machen.
Genau, das war dann die nächste wichtige Person, kann man auch mal vorgreifen, das war ein junger Mann, ich meine 19 Jahre war er, der dieses Foto von, ja, es war ein Toter, tatsächlich verschickt hat. Genau. Den haben sie dann auch ausfindig machen können, recht schnell.
Genau, den haben sie im weiteren Tagesverlauf dann ausfindig gemacht und der hat sich durchaus auch relativ schnell geständig gezeigt. Der hat relativ schnell sich eingelassen und dargestellt und geschildert, was überhaupt passiert ist. Und so kamen dann schnell auch die Ermittlungen auf zwei weitere Mittäter, wie sich dann letztlich herausgestellt hat, oder letztlich auch Haupttäter. Und zum einen ein 46-jähriger Deutscher, den wir jetzt im weiteren Verlauf mal Frank nennen wollen.
Genau.
Und ein Mann, 21 zu dem Zeitpunkt, syrischer Herkunft, und den nennen wir jetzt im weiteren Verlauf Aras.
Genau, sind natürlich nicht ihre richtigen Namen. Wir verwenden sie Frank und Aras, und die Frau, in der der Baseballschläger gefunden wurde, sie nennen wir Beate im weiteren Verlauf. Das sind die drei Namen, mit denen wir arbeiten. Also jetzt haben wir schon eine ganz schöne Gruppe an Menschen. Wir haben erstmal das Opfer, wir haben Frank, Aras, Beate und den 19-Jährigen, der dieses Foto aufgenommen hat.
Genau.
Du sagtest schon, der 19-Jährige hat sich auch eingelassen. Hat er denn dann schon mal so die ersten Hinweise gegeben, was dazu geführt hat, dass auf einmal eine Leiche in der Badewanne liegt?
Hat er. Er hat den Abend beschrieben, skizziert, versucht zu beschreiben und auch letztlich hat er nicht alles mitbekommen, wie sich dann im weiteren Verlauf der Ermittlungen herausgestellt hat. Es war wohl so, dass diese Gruppe von Frank, Aras, Beate, dem 19-Jährigen und noch einer weiteren Person, die aber dann im weiteren Verlauf keine große Rolle mehr spielt, sich in der Wohnung von Beate getroffen haben, um gemeinsam Alkohol zu konsumieren und auch Drogen. Und die haben dann ja eine ziemlich lebhafte Zusammenkunft gehabt, kann man sagen. Also da wurde massiv Alkohol konsumiert, auch Kokain und Ecstasy und weitere Drogen sollen da im Spiel gewesen sein. Und auch die alle sind jetzt nicht unbekannt sozusagen. Es war jetzt nicht das erste Mal, dass sie miteinander konsumieren und oder überhaupt konsumieren. Und dann hat sich relativ schnell ein kleiner Konflikt ergeben. Es soll so gewesen sein, dass das spätere Opfer sich der Freundin oder Lebensgefährtin von Frank wohl in unsittlicher Weise genähert haben soll. Das hat Frank dann erfahren und daraufhin sind bei ihm wohl alle Sicherungen durchgebrannt und zufälligerweise hat er das spätere Opfer, den 62-Jährigen, der ja oben drüber wohnte, dann im Flur, im Hausflur getroffen, ihn in die Wohnung gebeten und dann muss der Gewaltexzess auch schon losgegangen sein.
Also der hat sich quasi gerecht oder wollte selber klären und dabei ist diese Gewalt völlig ausgeufert. Bevor wir jetzt weitersprechen, ist, glaube ich, mal kurz der Punkt erreicht, um über die Dwarsglupe zu sprechen. Ja. Was ist das überhaupt? Dwarsglupe ist jetzt ja ein Begriff, den man vielleicht, wenn man nicht aus Aurich kommt, jetzt gar nicht so richtig versteht oder zuordnen kann.
Mit Sicherheit, richtig. Die Dwarsglupe ist eigentlich ein Straßenname. Es handelt sich um ein Wohngebiet in der Nähe von einem Gewerbegebiet. Ein größeres Einkaufszentrum ist in der Nähe. Die Klinik in Aurich ist unweit davon entfernt. Und ja, die Straße ist gezeichnet von Mehrparteienhäusern. Die Bevölkerung ist allerdings sehr durchwachsen und vor allem am Rande der Gesellschaft zu verorten, würde ich sagen. Also wirtschaftlich nicht sehr gut aufgestellt. Die allermeisten, die dort wohnen, gehen keiner geregelten Arbeit nach. Der Ausländeranteil ist sehr hoch und das Konfliktpotenzial in dem Bereich, also das sind mehrere Straßenzüge sozusagen, ist schon seit jeher definitiv hoch. Und viele Auricher sagen auch, das ist jetzt nicht so der Ort, wo man abends noch mit dem Fahrrad langfahren sollte oder ähnliches.
Also wenn man kann, meidet man eher die Ecke.
Genau.
Ich habe das mal hergeleitet. Also Glupe ist wohl altostfriesisch für sinngemäß eine enge Gasse und Dwars ist sowas wie Plattdeutsch für quer, also irgendwie eine quere Gasse oder irgendwie, wenn man so möchte, ist das so die wörtliche Herleitung. Aber du hast gesagt, eher so prekäre Lebensverhältnisse. Ich glaube auch Drogen, Alkohol in der ganzen Ecke sind jetzt keine Seltenheit.
Genau.
Und auch immer wieder soziale Probleme. Ich glaube auch ganz oft soziale Betreuer, die da versuchen zu helfen und so. Ja. Man merkt, da ist viel Konfliktpotenzial, hast du gesagt.
Definitiv. Ein
schöner Punkt. Was kann man denn zu einem Verhältnis, also auch von Frank zu Aras zu Beate, kann man da so ein bisschen was zu sagen? Wie stehen die alle zueinander?
Wie genau, kann ich nicht sagen. Allerdings ist es so, dass im Verlaufe der Verhandlungen sich gezeigt hat, dass es eher so eine befreundete Gruppe ist. Ich habe andere Erfahrungen mit ähnlich gelagerten Tötungsdelikten erfahren oder sozusagen ist mir das bekannt geworden, dass im Trinkermilieu durchaus so lose Gruppierungen es häufiger gibt, die sich mal treffen, trinken miteinander, hören dann lange nichts voneinander, aber gleichzeitig haben die auch ein sehr inniges Verhältnis, obwohl die sich so selten und unregelmäßig treffen, was man ja so eigentlich aus normalen Freundschaften nicht kennt. Die schlafen dann beieinander oder gegebenenfalls miteinander und tauschen sich aus, leihen sich Geld gegenseitig und so weiter. Also das ist durchaus schon ein teils chaotisches Verhältnis, würde ich schon sagen.
Schwerst du durch Blicken so von außen eigentlich dann?
Genau.
So, ne?
Ja, kann man nicht so richtig nachvollziehen und nicht so richtig greifen. Genau. Also ist jetzt nicht mit, also ich würde sagen, das hat Akzente einer sehr guten Freundschaft, aber gleichzeitig auch einer losen Bekanntschaft.
Genau, und ich glaube, bei denen ist ja auch so, dass nun mal Gewalt jetzt keine Seltenheit ist. Ich habe es mal irgendwie so verstanden, sobald Konflikte gab, war erstmal die erste Lösung mit Gewalt, irgendwie Schläge.
Dafür war diese Truppe durchaus auch bekannt und das hat sich im Prozessverlauf auch gezeigt, dass es gab auch untereinander häufiger mal Konflikte, die dann gewaltsam gelöst wurden, genau. Und es ist eben so, dass Frank und Aras sozusagen, also Frank eher als Kopf der Gruppe galt. Er hat gesagt, wo es lang geht, was gemacht wird, wo man trinkt, was man trinkt sozusagen und was, wie man den Tag rumkriegt sozusagen. Und der 19-Jährige, der ja dann das Foto verschickt hat und ja eine ganz zentrale Rolle in dem Fall spielt, hat in Frank eine Art Vaterfigur gesehen. Das hat, ich glaube, das kann man schon vorgreifen, das ist für den weiteren Verlauf auch relevant und hat auch wirklich auch gemacht, was er gesagt hat. Also hat wirklich ihn so ein bisschen auch bewundert gewissermaßen.
Ja, aber man kann trotzdem sagen, bei allen, über die wir sprechen, mal mindestens ein Alkoholproblem, bei nicht wenigen auch ein Drogenproblem, hattest du ja auch schon angesprochen, gehörte dazu und hier und da auch untereinander, obwohl man ja eine Gruppe ist, auch trotzdem Angst, die mitspielt. Dazu kommen wir dann ja später auch nochmal.
Genau.
Lass uns jetzt nochmal zum Tatabend zurückspringen. Du hast gesagt, Frank hat dann das spätere Opfer in die Wohnung gebeten, geholt, wie auch immer. Mhm. Dann ging es ja eigentlich schon los. Es ging einmal um das Thema Beziehung, aber es war, glaube ich, noch ein anderes Thema, was auch noch da irgendwie dazu kam dann noch.
Weil natürlich alle in keiner geregelten Arbeit nachgehen, ist das Thema Geld immer ein ziemlich großes und finanzielle Sorgen plagten sie alle. Und Drogen und Alkohol kosten natürlich einfach bekanntermaßen sehr viel Geld. Der Mann, das spätere Opfer, verfügte wohl über ein gewisses Barvermögen und hatte wohl auch die Wohnung ziemlich üppig und prunkvoll eingerichtet. Das war allen bekannt und die haben dann sozusagen in dem Konflikt, der ja ursprünglich entbrannt war wegen dieser möglichen Annäherung an die Freundin, sind die dann auf die Idee gekommen, dann auch noch finanziell da Beute zu machen. Und wollten mit der EC-Karte zum Bankautomaten und Geld vom Opfer abheben und das für sich selbst beanspruchen und verwenden. Da war natürlich das Problem, dass dafür eine PIN notwendig ist und dann kann man sagen, begann tatsächlich eine Art Folter, um an diese Information, also an die Geheimzahl zu kommen. Sie haben es nicht geschafft.
Das Opfer wollte es, hat es nicht rausgegeben,
genau.
Die PIN und deswegen wurde er immer weiter malträtiert.
Ja.
Und es wurde, irgendwo hast du, glaube ich, mal ein Zitat gesehen vor Gericht, es wurde eine Art Wettbewerb richtig bei der Folter.
Tatsächlich, zwischen Frank und Aras hat sich das so ein bisschen entwickelt, so eine Art sportlicher Wettkampf, kann man schon bald sagen. Wer kann härter zuschlagen, wer kann mehr, wer kann häufiger, noch doller, noch stärker, wer kann noch mehr Schmerzen zufügen. Also ein völlig kranker Wettstreit, der da entbrannt ist. Und genau, das hatte ein Richter tatsächlich gesagt vor Gericht, dass man das als Art Wettstreit, Folterwettstreit letztlich, zwischen den beiden. Das waren auch tatsächlich diejenigen, die dann letztlich auch mit den höchsten Strafen belegt wurden. Die sind im Verlaufe dieses Tatabends, das war ja dann der 5., also einen Tag bevor dann die Ermittlungen losgegangen sind, auch zur Bank gegangen, weil sie glaubten, eine Geheimzahl gefunden zu haben. Sie haben tatsächlich Bankauszüge in der Wohnung von Beate verteilt und sich tatsächlich wirklich auch detailliert Gedanken gemacht und auch Nachforschungen angestellt, über was für ein Geld reden wir da. Und es soll sich um etwas über 2.000 Euro, das muss man sich, finde ich, auch
mal. Das ist auch Wahnsinn, ne? Wegen 2.000 Euro jemanden so foltern, dass der zu Tode kommt.
Ja.
aber natürlich für die wahrscheinlich viel Geld, aber natürlich bei absolut gar keinem Grund.
Absolut nicht.
So eine Gewalt zu machen.
Also ein regelrechter Gewaltexzess. Das kann man, glaube ich, sagen. Ja.
Auch die Obduktion hat das ergeben, ne? Schwere, stumpfe Gewalteinwirkung. Auch dass so ein Baseballschläger, kann man jetzt auch vorwegnehmen, der gefunden wurde bei Beate, das war späteres Tatwerkzeug, dass so ein Baseballschläger zerbricht, gehört ja auch einiges dazu.
Ja.
Man,
ja.
Wer sowas schon mal in der Hand hatte, weiß, das ist schon ziemlich massiv, so ein Teil.
Mhm.
Auch ne, Gesichts-, Schädelknochen gebrochen. Also mit sehr, sehr großer Gewalt einfach. Später wurde auch vor Gericht dann noch gesagt, das Opfer hat eigentlich keine realistische Chance gehabt auf Flucht oder sich zu wehren. Wie reagierten denn dann aber Beate und auch der 19-Jährige, der später das Foto gemacht haben, weil die haben es dann ja auch mitbekommen. Die waren ja, sagtest du, alle zusammen in der Wohnung von Beate. Es ging dann los mit diesem Martyrium. Was machen die denn dann?
Die haben sich nach den ersten Schlägen tatsächlich zurückgezogen, um weiter zu trinken, sich vielleicht von dem Geschehen abzulenken. Aber die sind nicht auf die Idee gekommen, in irgendeiner Weise dazwischen zu gehen, aus Angst, letztlich selber Opfer zu werden, weil, wie gesagt, Gewalt auch innerhalb der Gruppe durchaus eine große Rolle gespielt hat. Aber sie sind auch nicht auf die Idee gekommen, der Polizei einen Hinweis zu geben in irgendeiner Form, was sie ja durchaus hätten tun können. Sie hätten ja anrufen können. Es gibt ja x Szenarien sozusagen, um dem Mann dann letztlich Hilfe zukommen zu lassen und das Geschehen zu stoppen, was deren Pflicht gewesen wäre. Definitiv.
Kurze Werbung. Werbung Ende. Also sie ziehen sich zurück, tatsächlich, glaube ich, ins Schlafzimmer von Beate, entscheiden sich, meine irgendwie Wodkaflasche noch weiter zu trinken,
genau.
Zu zweit.
Genau.
Und vielleicht auch die Schreie, ich muss mir, also stelle ich mir das vor, das muss ja auch unglaublich laut gewesen sein, das vielleicht nicht richtig mitzubekommen.
Mhm.
Doch jetzt müssen wir nochmal kurz zusammensetzen. Am Anfang hat der 19-Jährige das Foto an seine Bekannte nach Norden geschickt.
Genau.
Das muss ja aus der Wohnung von Beate gekommen sein, das Foto, weil da ist ja dieser ganze Prozess passiert.
Genau.
Doch später wurde er ja in einer anderen Wohnung gefunden. Wie ist das passiert?
Genau, in seiner eigenen. Die Täter haben dann, als sie festgestellt haben, dass der Mann tot ist, womöglich eine Art Panik bekommen und irgendwie haben versucht, in irgendeiner Weise die Spuren zu verwischen oder die Hinweise auf sich selbst irgendwie zu beseitigen sozusagen und sind dann auf die Idee gekommen, den Mann in seine eigene Wohnung zu bringen und ihn dort in die Badewanne zu legen. Sind da allerdings natürlich in keinster Weise professionell vorgegangen und das ganze Prozedere ist natürlich dann schnell aufgeflogen und hat die Ermittlern definitiv nicht vor ein großes Rätsel gestellt.
Ja.
Das war nämlich relativ schnell klar, weil natürlich Spuren nach oben geführt haben, Wasser etc. pp. Und natürlich auch in der Tatwohnung von Beate natürlich auch eben etliche Spuren gefunden wurden.
Und dass der nicht eines natürlichen Todes in seiner Badewanne bei diesem Anblick ums Leben kam, war, glaube ich, auch klar mit Katzenstreu und was da alles dazugehörte, war, glaube ich, relativ schnell klar, dass da irgendwas Schlimmeres passiert ist.
Genau.
Okay, also die Polizei hat dann relativ schnell eigentlich auch durch tatsächlich Zeugen des Abends den Tathergang herstellen können.
Richtig.
Somit war ja eigentlich relativ offenkundig, was da passiert ist. Somit kam es dann ja auch zu einer Anklage, zum Prozess. Doch bevor wir darüber sprechen, lass uns nochmal ganz kurz reden. Dieser ganze Fall, der ist ja auch sehr schnell dann an die Öffentlichkeit gekommen, schon am Anfang, als da der Tote gefunden wurde, war das öffentlich bekannt, dass da was vorgefallen ist. Wie groß war dieser Prozess in Ostfriesland, in Aurich? Wie kann man das erzählen?
Also in Aurich gigantisch. Ich komme ja selber aus Norden. Da war es Randerscheinung, kann man schon bald sagen. Aber als dann im Zuge der Berichterstattung eben auch das Ausmaß der Verletzungen letztlich und der Tathergang der deutlicher wurde, hat das auch Menschen mitgenommen in Norden und Umgebung. Also das strahlte weit über die Dwarsklupe in Aurich weit hinaus, definitiv.
Und dann kam es zum Prozess. Es war Oktober 2018, begann der Prozess. Wie gesagt, im April war der Fall. Angeklagt waren eigentlich alle dieser Gruppe, aber aus verschiedenen Blickwinkeln natürlich. Denn teilweise wegen Mord, einige andere wegen unterlassener Hilfeleistung oder Beihilfe. Also von bis war alles dabei. Wie haben denn die beiden Haupttäter Frank und Aras reagiert auf die Vorwürfe? Auch wie haben sie sich vor Gericht dann eingelassen?
Frank hat sich gar nicht eingelassen, der hat im gesamten Prozessverlauf nicht sich geäußert, gar nicht, der hat die Aussage verweigert, zeigt aber auch optisch sozusagen keine Reue. Man hat ja manchmal so irgendwie, dass man im Gesicht ablesen kann, der Mann, der bereut seine Tat zutiefst oder ähnliches, also von Reue war da definitiv keine Spur und Aras hat nicht gesagt, dass er es nicht war, aber er hat gesagt, er war es nicht alleine. Er hat sich dementsprechend eingelassen, dass er Mittäter war, aber hat eben betont, er war nur Mittäter und wie das Ganze zu bewerten ist, ehrlich gesagt, finde ich auch einfach schwierig, weil er sich so ein bisschen seine eigene Rolle ein bisschen runterspielen wollte.
Wahrscheinlich er wollte dadurch da so ein bisschen die Verantwortung noch jemand anders mit reinholen quasi und sich
genau,
da ein
aber,
niedriges Urteil kriegen.
Eine seltsame Aussage, finde ich.
Ja. Auch vor Gericht hieß es dann, glaube ich, auch nochmal irgendwo, es gab eine fehlgeleitete Loyalität auch gegenüber, ich glaube, von Frank dann wahrscheinlich, der so ein bisschen der Kopf der Gruppe war. Du hast schon erwähnt, die Angst spielte da eine Rolle. Auch für die Beamtinnen und Beamten natürlich total chaotische Szenen erstmal. Mhm. Das alles wurde dann aufgearbeitet vor Gericht. Ich fand dann aber auch interessant, beim ersten Prozess hat natürlich auch Beate ausgesagt, ihre Wohnung stellt den Tatort. Wie hat sie denn dann vor Gericht sich geäußert? Weil sie hätte ja eigentlich auch, wie du sagst, Polizei rufen können. Warum hat sie es nicht gemacht?
Weil sie selber Opfer war, zu einem vorherigen Zeitpunkt. Und zwar hat Aras sie, also Beate, aus dem Fenster gehalten, tatsächlich an den Fußknöcheln gepackt und aus dem Fenster gehalten, weil es da auch zu einem Art Beziehungskonflikt gekommen ist im Vorfeld und sie hatte eben Angst. Und dass es eben zu diesem Vorfall gekommen ist, dass Beate Opfer geworden ist im Vorfeld der Tat, wo der Mann dann letztlich zu Tode gefoltert wurde, ist im Prozess ans Tageslicht gekommen.
Erst da, vorher war das gar nicht klar.
Genau,
ne?
Da vorher gab es keine Anzeige, da gab es nichts, da gab es keine polizeilichen Ermittlungen in die Richtung. Und im Nachgang gab es dann tatsächlich auch noch einen zweiten Prozess, diesmal nicht mit Beate auf der Anklagebank, sondern diesmal mit Beate auf der Opferbank.
Ja, genau, sie war quasi das Opfer, genau über diese Tat. Sie wurde an den Fußknöcheln von Aras aus dem Fenster gehangen, hat da auch um ihr Leben sich gesorgt.
Ja.
Darüber sprechen wir auch gleich nochmal, was da genau noch dazu zu erzählen ist. Aber das erklärte Beate, deswegen hätte sie nicht eingegriffen, weil sie Angst hatte, dann auch in diesem Fall wieder Opfer zu werden, was ja vorher so nicht klar war.
Genau.
Wie gesagt, ich fand auch, die ganzen Hintergründe lagen dann auf dem Tisch. Es war eigentlich auch relativ offensichtlich, was passiert ist, auch für das Gericht. Magst du einmal erzählen, wie jetzt dann die Urteile auch aussahen gegen Frank Aras und den anderen? Bevor wir jetzt weitersprechen mit unserem Fall, möchte ich euch noch auf den Werbepartner dieser Folge hinweisen. Wer unseren Podcast aufmerksam hört, der kennt die Tatortreinigung Weser-Ems wahrscheinlich schon. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut doch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Und damit geht's jetzt zurück zu unserem Fall.
Frank wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Aras hat 13 Jahre nach Jugendstrafrecht erhalten, weil er zu dem Zeitpunkt 21 war.
Genau.
Dann gab es noch den 19-Jährigen, der wurde wegen Beihilfe und unterlassener Hilfeleistung zu 4 Jahren und 3 Monaten, also im Verhältnis deutlich weniger als die anderen beiden, verurteilt. Und Beate hat eine Geldstrafe wegen unterlassener Hilfeleistung erhalten.
Genau, also von bis war vieles dabei, aber die Haupttäter Frank lebenslang. Und Aras auch eine Jugendstrafe, 13 Jahre zu bekommen, gehört ja schon einiges dazu. Ja. Ich glaube, beide waren auch schon Polizei bekannt.
Definitiv.
Die hatten schon ein bisschen was auf dem Kerbholz.
Definitiv, ja.
Und wir reden jetzt nur, das ist nur das Urteil für diesen Mordfall, also für die Tötung des Mannes im Rollstuhl.
Mhm.
Dann kam ja bei diesem Prozess raus, Beate war auch schon einmal ihr Opfer.
Genau.
Und das wurde dann ja auch nochmal nachträglich verhandelt. Ich glaube, da warst du auch beim Prozesstag vor Ort dabei.
Genau.
Erzähl mal, wie dann dein Eindruck war, weil die waren ja schon verurteilte Mörder.
Correct.
Und dann kommt es nochmal zum Prozess gegen die.
Das war eine ziemlich skurrile Situation und auch, glaube ich, mit das erste Mal, wo ich wirklich mit Intensivstraftätern sozusagen aus Zuschauerperspektive in Berührung gekommen bin. Und man merkte sofort, dass es Menschen sind, die man schlecht einschätzen kann, die, glaube ich, auch selber nicht genau wissen, was sie tun, wie sie ihr Verhalten begründen sollen. Und man merkte aber da eben diese enge Verbundenheit, die es zu dem Zeitpunkt gegeben haben muss zwischen Frank und dem 19-Jährigen, weil auch die beiden mit dabei waren und als Zeugen geladen waren oder teils auch als Mittäter, weil Frank Täter war.
Mhm.
Genau, weil nämlich Frank und Aras auch dort im Zusammenspiel sozusagen dann die Beate dann malträtiert haben, unter anderem mit einem Teppichklopfer und einem Gürtel geschlagen und so weiter. Also da muss
auch Messer sogar noch Schnitte zugefügt.
Genau, also da muss es auch wieder gigantisch zur Sache gegangen sein. Und da war eben der 19-Jährige auch mit dabei. Und der hat da auch da nichts eingegriffen und nicht in einer irgendwelcher Form Hilfe gerufen oder ähnliches. Der fand das wahrscheinlich irgendwie in einer völlig skurrilen Weltanschauung irgendwie normal, weil er eben auch einfach wahrscheinlich nichts anderes kannte, weil er in Obhut dieser Person groß geworden ist und vielleicht das als normal empfunden hat.
30 ja. bis 60 Minuten ging diese, ja, kann man fast ja auch schon Folter nennen, gegen ja. Beate, wie sie ja. zugerichtet wurde, geschlagen wurde, aus dem Fenster gehangen wurde, sie Angst hatte um ihr Leben. Mhm. Bis diese ganze Szene vorbei war, es hieß dann, glaube ich, auch, dass bei ihr ein Trauma zurückgeblieben ist, was man sofort glauben kann, definitiv, was da passiert ist. Haben die denn dazu dann noch was gesagt, die beiden Täter? Hat Frank noch dazu was gesagt? Oder Aras, haben die...
Nein, auch da nicht. Ich kann mich da gut dran erinnern, dass da keine Geständnisse oder ähnliches, keine Schuldeingeständnisse, keine Mitleidsbekundung oder ähnliches, gar nichts in die Richtung. Die waren sehr gefasst, saßen da wirklich mit Hand- und Fußfesseln und haben da ihre Aussagen gemacht. Und ja, das war eine sehr skurrile Situation. Und man merkt aber da, das sind Menschen, die selber nicht, also einfach eine sehr chaotische, schwierig zu beschreibende und schwierig zu greifende Situation.
Ja, einfach auch ein soziales Umfeld, was man halt so auch nicht gewohnt ist, muss man auch sagen, ne? Und vielleicht etwas, was man halt auch nicht greifen kann. Dann am Ende die Urteile. Aras hat 1 Jahr und 6 Monate für diesen Angriff auf Beate bekommen.
Genau.
Frank nochmal 1 Jahr obendrauf und dann auch nochmal einmal unterlassene Hilfeleistung.
Genau.
Auch in diesem Fall.
Genau.
Der Richter hat auch gesagt, glaube ich, fand ich irgendwie ganz treffend, dass niemand, also bei dem 19-Jährigen, der dann wegen unterlassener Hilfeleistung verurteilt wurde, der Richter hat da wohl gesagt, sei ihm nicht zuzumuten gewesen, dazwischen zu gehen, aber zumindest hätte er die Polizei rufen können. Ich glaube, das ist es ja auch, was man vielleicht so mit nach draußen nehmen kann. Niemand erwartet, dass man sich selber in Gefahr bringt, aber das Mindeste, wenn man irgendwie eine Ungerechtigkeit, eine Straftat oder noch viel schlimmer Gewaltverbrechen sieht, ist, jemanden zu informieren, der helfen kann, und das ist in dem Fall die Polizei.
Definitiv. Und das zieht sich ja irgendwie auch durch, ne? Weil der 19-Jährige zweimal sozusagen Zeuge, direkter Zeuge war, zweimal bei massiven Gewaltverbrechen und zweimal nicht reagiert hat. Aber da zeigt sich eben, ne, dass er seinen eigenen Vater, beziehungsweise die Vaterfigur, die er ja hatte, für sich auserkoren hat, eben nicht ans Messer liefern wollte.
Ja.
Wahrscheinlich spielte auch da Angst vor körperlicher Gewalt und Sanktionen auch eine Rolle.
Mit Sicherheit. Genau. Die Dvarsk-Lupe ist ja nun mal auch ein Ort, wo häufiger schwerere Fälle waren. Ich erinnere mich, hatten wir ja auch schon bei Tatort Nordwesten, wo es darum ging, dass eine Mutter von dem Mann, also von dem Vater des Kindes, auch umgebracht wurde. Es war, glaube ich, eine Ecke oder
Direkt gegenüber.
Direkt gegenüber ist das vorgefallen, 2 Jahre später. Mhm. Das war der Fall, den verlinke ich euch gerne auch nochmal in den Shownotes, wo dann es zu einer Auseinandersetzung im Schlafzimmer kam. Die Mutter ist dort gestorben, der Vater hat die Wohnung verlassen, obwohl im Nebenzimmer noch das Kind geschlafen hat, ist am nächsten Morgen wieder gekommen. Wer sich daran erinnert, den Fall sonst auch nochmal in den Shownotes. Bei all diesen Gewaltexzessen, die dort ja offenbar regelmäßiger passieren als woanders, hat sich die Dvarsk-Lupe nach den Jahren, nach diesen Taten verändert? Wie ist die heute?
Also die Gewaltexzesse in dem Ausmaß oder schwere Verbrechen in dem Ausmaß gab es seither nicht mehr, glücklicherweise. Allerdings ist es nach wie vor ein Brennpunkt, definitiv. Ganz interessant ist allerdings, im Vergleich zu der Stadt Norden, da ist der Waffenweg sehr prädestiniert für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich da in der Region auch gut auskennen. Der Waffenweg ist auch optisch einfach. Wenn du da lang fährst, dann musst du nicht ortskundig sein, um zu erkennen, dass hier vielleicht nicht place to be ist. Ebenfalls auch Mehrparteienhäuser, aber auch sehr schmutzig, sehr viel Müll, sehr viel kaputt, ausgebrannte Autos, die da als Wracks noch stehen, zum Teil und so weiter, weil dann welche angezündet wurden und ähnliches. All das ist in der Dvarsk-Lupe nicht der Fall. Es ist eigentlich relativ sauber, es ist sehr aufgeräumt. Die Menschen leben deutlich zurückgezogener als im Vergleich zum Waffenweg, aber nichtsdestotrotz, hinter den Kulissen spielt sich nach wie vor sehr viel Leid ab und sehr viel Sorgen prägen das Leben der Menschen und sehr viele Ängste, und nach wie vor ist es kein Ort, an dem Auricherinnen und Auricher sich gerne aufhalten.
Damit schließen wir so langsam die Akte Dvarsk-Lupe. Doch eine Erkenntnis bleibt. Ich will an dieser Stelle ein Augenmerk auf das Thema unterlassene Hilfeleistung legen. Unterlassene Hilfeleistung ist im Paragraph 323c des Strafgesetzbuchs geregelt. Und sie gehört zu den sogenannten Jedermann-Delikten. Das heißt, dieser Straftatbestand richtet sich nicht nur an bestimmte Berufsgruppen oder Verantwortliche, sondern an jede Person, unabhängig von Ausbildung, Beruf oder Funktion. Jeder Mensch, ob zufällig vor Ort oder zufällig Zeuge, ist im Ernstfall verpflichtet, das zu tun, was ihm oder ihr möglich und zumutbar ist. Das betrifft vor allem Situationen, in denen Menschen in akuter Gefahr sind. Bei Unfällen, medizinischen Notfällen, aber eben auch Gewalttaten. Wer in solchen Fällen einfach nichts tut, obwohl er oder sie helfen könnte, ohne sich selbst in erhebliche Gefahr zu bringen natürlich, macht sich strafbar. Schon ein einfacher Notruf oder das Hinzuziehen anderer kann ausreichen, um der gesetzlichen Hilfeleistungspflicht zu genügen. Entscheidend ist, unterlassene Hilfeleistung ist kein Kavaliersdelikt. Es geht um eine rechtliche Pflicht zur Mitmenschlichkeit. In vielen Fällen, gerade auch in der True-Crime-Welt, stellt sich nicht nur die Frage, wer sind Täterin oder Täter, sondern auch, wer hat zugesehen, wer hätte eingreifen können und hat es nicht getan. Das haben wir jetzt in unserem Fall ja auch gehört. Das Strafrecht sagt hier auch ganz deutlich, Wegsehen schützt nicht vor Verantwortung. Und genau deshalb ist unterlassene Hilfeleistung strafbar, weil sie das Versagen an einem fundamentalen moralischen Mindeststandard markiert. Denn in einer solidarischen Gesellschaft darf man das Leid anderer nicht ignorieren, wenn man helfen könnte. Lieber Eike, vielen Dank, dass du uns den Fall heute mitgebracht hast. Danke dir.
Herzlich gerne.
Und danke auch natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart bei dieser Folge Tatort Nordwesten. Wenn euch diese Folge und der Podcast generell gefallen, dann würde ich mich sehr freuen über eine 5-Sterne-Bewertung bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und wenn ihr mögt, hören wir uns dann in 14 Tagen mit einem neuen Verbrechen aus Norddeutschland wieder. Tschüss.